zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 229 von Distanz und Gloria. Es senden heute der Herr Städt und der Herr Polas, wie üblich, aber von zwei verschiedenen Orten, nicht von zu Hause. Zumindest 50% senden nicht von zu Hause, denn der Herr Städt sitzt in seiner Höhle zu Hause im, das ist gar kein Keller, das ist im Erdgeschoss, aber es hat so ein bisschen was durch das Steinige, so ein bisschen was Höhliges da, dieser Raum. Aber da haben wir auch schon drin geschlafen, es schläft sich ganz fantastisch dort, aber ich schweife ab. Herr Städt ist also zu Hause, hoffentlich wieder gänzlich gesund. Ich sende nicht von zu Hause, ich bin ungefähr eine Stunde von London entfernt, beim Großvater meiner Verlobten zu Hause, weil wir dort gerade so ein bisschen, na, so richtig Urlaub ist es nicht, man muss sich schon ein bisschen kümmern, aber im Wesentlichen ist es schon mal rauskommen und mal was anderes sehen und mal ein bisschen woanders spazieren gehen und so, also ganz nett. Nichtsdestotrotz haben wir keine Kosten und Mühen gehabt, um für euch eine neue Folge Distanz und Gloria aufzunehmen. Ja, wir haben es geschafft, und sogar das WLAN spielt hier mit in Ketten. Sogar das geht. Das heißt, einer kurzen, knackigen Folge Distanz und Gloria steht hier nichts im Wege. Zunächst aber natürlich, wie üblich, die obligatorische Frage an Herrn Städt. Wie geht es dir? Bist du wieder komplett rotzfrei und ist die Rosssaison zu Ende?
Also, es ist so, ich bin noch nicht, also rotzfrei war ich die ganze Zeit. Es ist der Husten noch nicht gänzlich entfernt. Das ist dem geschuldet, dass natürlich das alles gereizt ist. Selbst wenn es vorbei ist, ist es gereizt. Ne? Also es ist ja durch, aber man muss natürlich die angeschlagenen Partien erstmal wieder reparieren. Und das geschieht aktuell noch. Und es ist natürlich dadurch, dass ich jetzt die letzten 4 Tage auch wieder arbeiten war, ist das für die Heilung dieser Stellen eine Herausforderung, weil die trockene Luft das Ganze natürlich ein bisschen verlangsamt einfach. Ja, aber Gott sei Dank war es lange, schon lange davor nicht mehr ansteckend, sonst wäre ich natürlich nicht gegangen. Das ist klar. Auch wenn das unsere aktuelle Regierung anders sieht. Mehr dazu nicht.
Political pun intended, nehme ich an.
Ja, aber darüber reden wir jetzt nicht, weil ansonsten wird der ganze Podcast geht in die Binsen.
Das machen wir nicht. Aber du warst ja offenbar fit genug, auch letzte Woche schon, denn sonst hätten wir uns ja nicht sehen können. Ihr habt uns ja besucht mit Kind und Kegel, wie man so schön sagt.
Ja.
Und wir hatten einen ganz fantastischen, was war es denn, Samstag, Sonntag? Samstag war es, glaube ich, ne?
Ja. Ja. Samstag.
Und waren im Zoo zusammen, ja, mit den Kiddies und haben dann Scones gegessen. Ja,
also das war wirklich sensationell. Vor allem, die waren richtig frisch. Also so frischer geht's gar nicht. Also waren noch richtig heiß. Ja. Oh, ich sag dir, unglaublich. Es war wirklich richtig toll. Witzigerweise, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, ich hatte Kreislauf den ganzen Tag.
Das ist aber auch kein Wunder, dass du Kreislauf hattest, nachdem du mir erzählt hast, was du an dem Tag schon so durch hattest. Insofern, ja, also das kann schon auch mal passieren.
Also was, weil wir hatten, also um das kurz zu teilen, wir hatten eine 4-stündige Vorstandssitzung und davor nicht sehr lange geschlafen in der Nacht und dann sind wir noch quasi hingefahren nach Leipzig und dann bin ich da gelaufen. Aber das ist alles kein Drama, normal halte ich das durch, ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich glaube, das hat folgenden Hintergrund gehabt. Mein Körper hat mir gesagt, es ist okay, dass du auf deine Ernährung achtest, aber es gibt Grenzen.
Aha.
Ich glaube, das könnte dabei, ich habe dann sozusagen das wieder ein bisschen, das ist auch mal wichtig zu wissen. Ne?
Sind wir etwa gerade auf Diät, Herr Städt?
Nein, nicht auf Diät in dem Sinne, aber ich mag quasi mal meinen Körper beizubringen, dass man nicht immer permanent den ganzen Tag Hunger haben muss.
Ah ja, ja.
Hat funktioniert, es hat wirklich sehr gut funktioniert, aber es ist trotzdem wichtig, dass man dann trotzdem die Grenze kennt.
Dass man ab und zu trotzdem
mal was isst. Körper, glaube ich, beigebracht, genau. Aber das Verrückte ist, nachdem ich mir das reingehauen habe, was ihr da zubereitet habt, kam das nicht wieder. Und da habe ich mir ein bisschen zu denken gegeben, aber es war am nächsten Tag wieder gut. Also wer weiß, manchmal hat man das ja.
War vielleicht ein bisschen wenig Zucker im System. Aber egal, ihr werdet die Krankenakte von Herrn Stett durchdeklinieren.
Nee, das muss ja auch keiner wissen. Das hat ja auch nichts mit Krankenakte zu tun.
Nein, alles fein. Ich wollte dich aber fragen, das heißt, du fliegst aktuell wieder und bei euch wird auch geflogen, weil Frankfurt war ja neulich ausgesetzt und wir hatten Schwein, dass wir noch hierher gekommen sind von Berlin.
Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, weil nämlich am Tag, nachdem ihr da wart, war in Berlin ja schon, war es schon schwierig. Nee, da ging es noch, aber vorgestern, Mittwoch ging es los.
Es war
Glatteis.
Dass meine bessere Hälfte am Montag ja schon geflogen ist und das war auch insofern nicht ganz unkompliziert, als dass da in Leipzig und überhaupt im öffentlichen Nahverkehr gestreikt wurde. Das heißt, das war schon mal eine Herausforderung, wie kommt man eigentlich dann am Bahnhof in Berlin zum Flughafen? Aber da gab es dann Lösungen und bei ihr war das, glaube ich, relativ unkompliziert. Die hatten bloß am Ende eine halbe Stunde Verspätung oder sowas mit dem Flieger, weil die wieder nicht sich ausgecast haben, beziehungsweise ja diese maltesische Fluglinie, die da so wenig kostet.
Sag mal.
Na, Ryanair ist meines Erachtens eigentlich von Malta Air
operiert. Nee, die ist irisch.
Irisch schon, aber die werden immer von Malta Air operiert.
Ah, boah, das weiß ich nicht.
Ist auch wurscht. Jedenfalls, diese hatten offenbar alle schon die Tickets scannen lassen und dann ist das ja bei denen so, du stehst dann in so einem Vorraum und dann wird das Flugzeug quasi geschlossen gebordet, was das relativ effizient macht. Problem war, die hatten die dort alle in diesem Zwischenraum stehen und haben dann festgestellt, ah Moment, das Flugzeug, was wir dort haben, das brauchen wir eigentlich doch für München. Ja, das brauchen wir doch für einen anderen Flug. Und haben dann ein anderes Flugzeug gekriegt, mussten die alle nochmal raus und dann nochmal rein. Also deswegen hatten die ein bisschen Verspätung. Aber bei mir muss ich sagen, der Tag hatte Potenzial, richtig scheiße zu werden, weil es war so, dass wir bis 13.30 Uhr eine Probe hatten und ich 14.12 Uhr einen Zug kriegen musste nach Berlin dann halt. Und ich habe so kurz vor Beginn der Probe, was denn, 13 Uhr war, habe ich...
Warte mal, ihr habt eine halbe Stunde Probe gehabt.
Das war so, wir proben gerade für das Stimmsymposium in der Hochschule für Musik und Theater, was ja immer einmal im Jahr oder einmal alle zwei, ich glaube mittlerweile jährlich, von Professor Fuchs federführend durchgeführt wird. Da gibt es einen kleinen Auftritt von uns zusammen mit dem Thomaner Nachwuchs. Und damit die kleinen, also die Kinderchen das schon mal im Raum gemacht haben, wo dann auch das Konzert stattfindet, haben wir also mit denen geprobt. Das heißt, ich war dort eine halbe Stunde da und habe gesagt, Leute, ich habe einen Zug schon gebucht. Das heißt, wir müssen dann gucken. Also die Probe kam quasi, nachdem das eigentlich schon fix war. Und dementsprechend bin ich da ein bisschen eher los. Jedenfalls, bevor die Probe anfing, guckte ich auf meine DB-Navigator-App und bekam angezeigt, der Zug hat schon 4 Minuten Verspätung, eine Stunde vor Abfuhr. Da dachte ich schon, na lustig, das kann ja witzig werden. Und dann kam ich aus der Probe, guckte rein und rechnete eigentlich mit massiver Verspätung dann. Wie es sich dann aber war er dann 3 Minuten zu früh wieder. Also er hat das wieder rausgefahren. Das heißt, ich musste mich ein bisschen beeilen, um zum Bahnhof zu kommen. Und ab dann lief es komplett reibungslos. Ich bin auch mit der anderen billigen Airline geflogen.
EasyJet.
Genau. Und das war wirklich, muss ich sagen, ich meine unspektakulär, weil das ist ja jetzt kein Flug, der oft das Erlebnis baut, sondern da geht es ja wirklich rein um Transport von A nach B. Ich habe mich auch nicht für die billigste Variante entschieden, ja, das wollte ich bloß auch nochmal dazu sagen. Also es war ein billiger Flug, aber ich hätte auch, also das finde ich dann wirklich krass, man hätte auch für 12 Euro von Berlin nach London kommen können, ne? Das wollte ich bloß mal sagen.
Das ist schon heftig.
Du eigentlich keinem erzählen. Ich habe dann doch die etwas, fürs Gewissen doch die etwas teurere Variante genommen. und ja, war dann ziemlich pünktlich und habe dann auch in London alle Bahnen und so, also das ging durch, ich glaube, ich war innerhalb von 3 Stunden von Tür zu Tür am Ende dann, also aus Berlin dann quasi.
Und das ist echt ein sehr guter.
Das waren
ja, super.
1,5 Stunden Flugzeit und dann nochmal 1,5 Stunden ungefähr, um mit dem Express dann nach London rein und dann in London mit der Underground durch die Gegend.
Genau. In welchem Flughafen seid ihr denn gelandet in London?
Na, Emma ist in Stansted gelandet, weil Ryanair halt dort
Ryanair
landet.
Ist, ja.
Und EasyJet landet in Gatwick.
Okay. Ja. Verstehe.
Und beide Flughäfen sind besser als Heathrow, weil die Immigration da deutlich zügiger geht. Weil in Heathrow landen halt die ganzen großen Airlines und das...
ja, wir landen da auch, ja.
Ja, das verzögert den Einreiseprozess massiv und ich muss sagen, ich war da, also ich glaube, ich bin selten so schnell irgendwo in ein Land reingekommen, was offiziell nicht mehr EU ist.
bin da wirklich. Ist ja auch nicht, einfach nur nicht nur offiziell, auch inoffiziell. Also, das ist ja das Problem.
Naja, wobei man sagen muss, zum Beispiel Handyanbieter bewerten ist ja trotzdem weiter als, oder betrachten ist ja trotzdem weiter als
EU. Das stimmt, ja.
Was ich sehr schön finde.
Gott sei Dank ist das so, ja.
So, nun hatten wir, um das vielleicht ganz kurz noch zu erzählen, zwei Tage in London und haben es uns da schön und gut gehen lassen. Sind dort ein bisschen durch die Gegend gelaufen und haben uns Sachen angeguckt, waren dort bowlen und essen und hast du nicht gesehen. Also es war ein sehr schöner Tag oder sehr schöne anderthalb Tage. Und dann sind wir hier rausgefahren. Das ist ungefähr eine Stunde von London entfernt. Und genau, sind jetzt hier noch zwei Tage, heute ist genau Samstag, morgen und dann Montag fliegen wir wieder, so ist es, und dann ist dann auch der Urlaub schon bald wieder vorbei.
Na, so schnell geht's, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Na, also wir fliegen am Dienstag nach Indien, also da freuen wir uns auch schon sehr drauf, haben wir schon lange im Voraus gebucht. Es wird wahrscheinlich sportlich werden, sich da zusammenzufinden dann für Distanz und Gloria, aber wir geben unser Bestes, wie immer.
Ja.
Weil ich kenne die Gegebenheiten vor Ort auch noch nicht, wie wir das dann im besten Fall machen. Ja. Jedenfalls sind die Beine länger als der Hals, das ist eh klar.
Amen.
Waren die letzten vier Tage, also nicht die jetzt letzten, sondern die letzten vier Arbeitstage, waren für mich sehr, sehr schön. Ich bin mal wieder mit einer Crew geflogen, mit der ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Das sage ich jetzt natürlich deshalb, damit ich nicht vor den Latz kriege, weil nämlich mein lieber Kapitän herausgefunden hat, dass wir einen Podcast zusammen haben und wahrscheinlich zuhört. Schöne Grüße.
Liebe Grüße.
Ja, genau. Aber insofern war es cool, weil er hatte einen Kumpel dabei, was auch mal schön ist. Mhm. Ich hatte ja auch meinen Papa schon mal mit dabei. Zu Weihnachten habe ich ja erzählt. Und es ist immer ganz nett, wenn man auch mal noch jemanden kennenlernt, quasi was diese Menschen so für Freunde haben, mit denen man da so fliegt. Ja. Und das ist echt cool gewesen.
Das ist eine Frage, die habe ich neulich versäumt zu stellen, als du gesagt hast, dass du mit deinem Papa unterwegs warst. Der saß dann ganz normal hinten oder saß der mit im Cockpit?
Genau. Nein, nee, der saß hinten. Okay. Ja. Genau. Und das ist dann so gewesen, dass wir dann in Rom angekommen sind. Das war die letzte Übernachtung dieser Tour. Wir sind vorher noch in Dublin gewesen und dann halt in Rom. Und ich habe mich so drauf gefreut. Wirklich, ich liebe Rom. Ich finde es richtig toll. Und wir sind da auch gegen Mittag angekommen, also hatten sogar nachmittags noch ein bisschen Zeit. Die Tour war aber relativ anstrengend schon. Aber ich wollte unbedingt zu meiner Lieblingsgelateria, Gelateria Fassi. Mhm. Ja. Da muss man allerdings eine halbe Stunde hinfahren.
Wo ist denn die?
Oder halt, die ist in der Nähe vom Vittorio Emanuele, heißt die Station.
Ah ja.
Ist ein großer Platz. Und ist eine halbe Stunde vom Kolosseum entfernt, 25 Minuten zu Fuß. Und es schlossen sich noch drei Menschen an. Zwei aus der Crew und der entsprechende Angehörige, sage ich jetzt mal, ja. Und das war total cool, weil eigentlich waren viele fertig, aber wenn ich quasi schon so weit fahre, dann war quasi die Annahme, es muss gut sein.
Herr Stett, du machst ja selbst in Lufthansa-Kreisen mittlerweile einen Namen, was kulinarische Spitzzügigkeit angeht.
So ungefähr, genau. Und es wurde gelobt, und zwar so sehr, dass man sagt, es hätte sich jede Minute und jeder Kilometer gelohnt.
Sehr gut.
Und dass man sich sogar noch ein Wegeis mitnahm.
Ein zweites dann sozusagen.
Ja, genau.
Sehr gut.
Richtig.
Und wie waren denn so die Wetterbedingungen bei euch?
Ja, es hat geregnet, also 14 Grad immerhin, aber es hat geregnet, aber es war okay. Ich meine, das hält man trotzdem aus, hat jetzt nicht geschüttet wie Sau, ja, immer mal so ein bisschen. Und dann, was aber tatsächlich der Vorteil war, ist, man hat sich dann doch noch auf Sightseeing begeben, weil das eben so weit weg war vom Hotel, ist man dann doch noch zum Kolosseum gelaufen und dann noch ein bisschen hier und da hat man da noch angehalten. Das heißt, es hatte viele Vorteile und sehr wenig Nachteile, außer dass es halt dann der Tag doch relativ lang geworden ist. Aber nicht zu lang.
Ich habe,
es war insgesamt eine sehr runde Sache und da wollte ich auch nochmal Danke sagen hier in dieser Form.
Das freut mich. Vielleicht kannst du mir off the records dann den Namen von dem Kapitän mal sagen. Dann kann ich dem vielleicht Hallo sagen, falls ich mal mit dem fliegen sollte, zufällig.
Ah ja, ja, genau, mache ich.
Wie dem auch sei, also ich habe tatsächlich zwei Fachfragen, denn es ist ja nun gerade, hier regnet es natürlich auch recht viel, wie das so ist, wobei wir aber in London einen traumhaften Tag erwischt haben. Also am Tag, als ich ankam, regnet es wohl den ganzen Tag Da war es dann auch nur abends und am nächsten Tag schien dann richtig die Sonne und es war richtig, richtig warm und wir sind richtig durch die Gegend gelaufen. Also ich glaube, wir sind 17.000 Schritte gelaufen an dem Tag oder so, waren also wirklich gut unterwegs. Und hier ist es jetzt auch so gewesen, dass es gestern wirklich den ganzen Tag durchgeschüttet hat. Es ist so, dass es Regionen in England gibt, wo es seit Jahresbeginn durchweg immer jeden Tag geregnet hat.
Oh Gott, oh Gott.
Die Nachrichten berichten über 37 consecutive days of rain.
Oh je.
Also nicht, das regnet dann, glaube ich, nicht durchgehend, sondern es geht immer darum, dass Niederschlag an dem Tag stattfand. Aber
ist das dann so, dass das auch wirklich Niederschlagsprobleme mitgibt, mit Fluten und so weiter?
Ja. Also es gab wohl in, war es England oder was Wales? Nee, ich glaube, es war in England. In England gab es schon über 300 Flutwarnungen und in Wales und Irland gab es, glaube ich, 11 oder so schon. Aber also es haut ganz ordentlich runter und man sieht tatsächlich hier in diesem, normalerweise ist es hier ein relativ kleiner Fluss in dem Ort, aber auch der trägt Wasser, der ist auf jeden Fall übervoll, sagen wir mal. Der geht schon die Ufer hoch, aber es ist alles hier noch im Rahmen und es ist auch sehr beschaulich und betulich. Ich wollte aber etwas ganz anderes fragen und zwar
ja.
Zwei Dinge. Das eine ist, mir ist beim Fliegen wieder was aufgefallen, vielleicht kannst du da Licht ins Dunkel bringen, weil du weißt ja, das ist einerseits natürlich Therapie für mich, aber viele andere, unter anderem auch sagen wir mal, Personen, die sich im Film bewegen und andere Dinge tun, die auch diesen Podcast hören, haben mich schon darauf angesprochen und gesagt, ja, das ist auch für mich irgendwie immer sehr beruhigend, wenn der das erklärt. Dementsprechend würde ich da gerne nochmal nachfassen. Ich habe immer mal das Gefühl, also was heißt Gefühl, man merkt das schon relativ deutlich, ich weiß nicht, ob das jetzt vorne beim Gas rausnehmen ist oder beim Gas reingeben, aber es fängt dann irgendwie so undefinierbar an zu vibrieren in der Kabine. Kannst du sagen, was das sein kann oder woran das liegt? Also ist das wirklich im Prinzip ein bisschen die Reduktion, wenn im Prinzip die Turbine nicht mehr so schnell geht? Oder kannst du das irgendwie zuordnen?
Ja, ich muss ja jetzt immer ein bisschen mehr aufpassen, weil ja Leute zuhören, die das verstehen. Nein. Es haben auch schon immer Menschen zugehört, die es verstehen. Also ich gebe natürlich immer nur das von mir, was auch stimmt und was ich verstehe. Also es ist so, dass so eine Vibration, also man muss immer, ich fange mal von vorne an.
Ja.
Ja, wenn du über eine Bierflasche pustest, kommt ein ganz definierter Ton dabei raus, wenn du es ordentlich machst und den richtigen Winkel erwischst.
Ja.
Das ist die Resonanzfrequenz dieses Körpers.
Ja.
Okay? Wenn du jetzt das Etikett ein bisschen losgelöst ist, ja, von dieser Bierflasche, dann kann es sein, dass diese Resonanzfrequenz nicht mit der Resonanzfrequenz des Etiketts übereinstimmt und dass das Etikett bei einer völlig anderen Frequenz anfängt so zu vibrieren. Okay?
Ja.
Das quasi, das macht dann so nur so ein Krrrt. Ja. Kannst dir vorstellen, wie das ist. Oder im Auto, du fährst Auto und es fängt ab einer bestimmten Geschwindigkeit an, irgendwo was zu klappern. Aber ansonsten ist das Auto völlig ruhig und ganz normal, vibriert nicht.
Ja.
Ja? Okay? Und das ist, aber es ist nichts lose an dem Auto oder gar nichts. Aber es gibt halt genau dann diese Frequenz, wo dieses eine Teil so ein bisschen anfängt zu vibrieren, weil das die Resonanzfrequenz dieses Teils ist in Verbindung mit der Art und Weise, wie es angebracht ist.
Das ist ein bisschen wie wenn man in einem Raum probt, wo es so Neonleuchten gibt oder so, dann fangen die bei irgendeiner Frequenz an mitzuschwingen. Ja?
Genau, aber so, nur die Leuchten, nicht der ganze Raum.
Ja,
ja? Ja. Und das ist quasi, jeder Körper hat so eine eigene Resonanzfrequenz. Und die gibt es auch quasi überlagert mit den anderen Teilen, die es noch so in diesem Raum verbaut sind. Quasi, dass die sich dann gegenseitig so ein kleines bisschen anstacheln und dann eine neue Frequenz entsteht. Und dann, ja. Das ist im Flugzeug natürlich genauso. Ist auch ein Körper aus sehr vielen verschiedenen Einzelteilen. Und beim Gasgeben, also die sind quasi so gebaut, dass möglichst wenig vibriert. Vor allem nicht auf der Eigenfrequenz. Wenn es auf der Eigenfrequenz vibriert, dann resoniert das und kann sozusagen zu einer Ablösung von irgendwas führen. Ja, deshalb ist die Frage, die du stellst, erstmal intuitiv eine, die ich sehr gut verstehen kann. Ja, dass es einen auch ein bisschen beunruhigen kann. Nun ist es so, wie ich es gerade vorher erklärt habe, selbst wenn die Teile völlig fest sind, kann es eben passieren, dass sie bei einem Übergang, ja, also wenn du quasi von einer Frequenz von 80% Schub, was ein normaler Reiseflugschub ist, zu meinetwegen Leerlauf. Das sind dann im Anflug ungefähr 30%, ist Leerlauf oder 25% so ungefähr. Dann kann es quasi bei irgendeiner Frequenz bei, was weiß ich, 46,5 oder 46,372 kurz mal den Moment geben, dass irgendwie so ein Teil dass man die Eigenfrequenz oder ein Teil der Eigenfrequenz, eine Oberschwingung, erreicht wird und dann klappert das kurz. Und dann ist es auch wieder vorbei. Ja?
Ja.
Und das hängt zum Beispiel auch davon ab, meinetwegen, wie schwer die Person ist, die daneben sitzt oder was da für Gepäck in den Gepäckfächern ist, ob das dann vibriert oder nicht.
Ja.
Und im Grunde sind die Flugzeuge so gebaut, dass diese Frequenzen, selbst wenn das mal anfängt zu vibrieren, dass die Teile dann nicht sich ablösen. Natürlich nicht. Ja, nee, das wird quasi alles mit berücksichtigt. Ja.
Das ist gar nicht so unbedingt mein Thema. Es geht mir wirklich bloß darum, es ist ja ganz oft so, dass, ich sag mal, Angst oder auch Flugangst entsteht aufgrund der Tatsache, dass Dinge passieren, die man sich selber nicht erklären kann. Deswegen die Nachfrage. Ja. Also mir ist schon klar, dass das Flugzeug wahrscheinlich nicht auseinanderfällt, aber es ist schon trotzdem natürlich beruhigend zu wissen, das gehört dazu, ist normal im Prozess. Ich hätte mir das jetzt auch ungefähr so hergeleitet, nicht ganz so professionell, aber so in der Art, dass das was damit zu tun hat. Aber ich glaube, es hilft, das auch zu wissen, dass das völlig normal ist und dass das halt mit Geschwindigkeitsreduzierung oder Erhöhung auch zu tun haben kann. Einfach mal ein paar Minuten.
Ja, nicht Geschwindigkeit unbedingt, sondern quasi die Art und Weise, wie das Triebwerk halt beschleunigt und verlangsamt wird.
Ja, genau.
Und das kann aber auch tatsächlich, kann aber auch Geschwindigkeit sein, weil natürlich der Luftwiderstand auch eine gewisse Frequenz erzeugt, so wie es bei der Bierflasche ist. Ist ja auch Luft.
Dazu noch eine Nachfrage, denn ich war etwas überrascht, weil ich immer dachte, bestimmte Flugzeugtypen haben auch bestimmte Turbinentypen. Grundsätzlich erstmal. Und nun ist es so, ich habe die Turbine gesehen des Flugzeugs, mit dem ich geflogen bin und dachte, oh, eine Boeing, weil das waren Jet-Turbinen, also so, quasi ohne Schaufeln, also zumindest ohne sichtbare Schaufeln. Es gibt ja die großen Turbinen, wo du reinguckst, wo du die Schaufeln auch wirklich sehen kannst und dann hast du die Turbinen, die hinten so ein bisschen wie so ein Jet zulaufen. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Ich sag mal, wie beschreibe ich dir das? Die einen Turbinen sehen ein bisschen aus wie bei so einem Düsenjäger hinten. Also du siehst so einen Metallauslass und der läuft so ein bisschen zu. Und bei den anderen siehst du richtig die Schaufeln, quasi wie die sich drehen. So, weißt du, die haben dann auch manchmal so diese wie so eine Spirale drauf, wo du also quasi das Drehen nachvollziehen kannst. Und das eine...
Du guckst jetzt von vorne quasi aus Cockpit-Sicht auf das Triebwerk drauf.
Ja. Genau.
Ja.
Kannst du damit was anfangen?
Nicht so richtig, weil tatsächlich die meisten Turbostrahltriebwerke, Turbofan-Triebwerke, die wir im Flugzeug verbaut sind, die haben alle vorne so einen Bläser dran. Ja, Fan heißt das. Und das sind immer Schaufeln vorne. Weil Jet-Triebwerke in dem Sinne, wo man die Schaufeln vorne nicht sieht, gibt es den Verkehrsfliegern eigentlich nicht.
Dann war es wahrscheinlich eine Fehlwahrnehmung. Also dann war es wahrscheinlich quasi nur das Design von hinten, was mich irritierend hat. Dass das so, dass das
also nicht durchlief. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist ein relativ langes Triebwerk gewesen, nicht wahr?
Ja, genau.
Ja, ein relativ langes Triebwerk. Und da, wenn der Detailverliebte mal schaut, dann siehst du quasi, wenn du von hinten in Richtung Cockpit schaust, diese Schaufeln von außen schwer oder nicht, weil das Triebwerk so lang ist und die ja vorne dran sind. Ja. Das sind dann die sogenannte IAE-Triebwerke, die hängen bei uns zum Beispiel am A321 dran, es gibt die aber auch am A320. Und das kann man so bestellen als Triebwerksoption.
Die eigentliche Frage dahinter ist, okay, jetzt haben wir das erstmal ausklamüsert, was ich da wahrgenommen habe und was nicht. Die eigentliche Frage dazu ist aber, gibt es alle Flugzeugtypen mit allen passenden natürlich, aber Turbinentypen dazu? Also wenn du zum Beispiel sagst...
Nee, es gibt für jeden Flugzeugtyp meistens verschiedene Triebwerksoptionen.
Aha.
Also du kannst zum Beispiel A320 mit Rolls-Royce, mit GE und mit... Nee, Quatsch. Mit Rolls-Royce, mit CFM und mit IAE-Triebwerken bestellen. Mhm. Also es sind verschiedene Triebwerkshersteller einfach, ja. Und je nachdem, was du da halt gerade für Anforderungen hast oder wie du damit fliegen willst, wie auch immer, oder was gerade günstig ist, verfügbar ist auch, ja, kannst du das halt damit bestellen, wenn du es neu kaufst.
Okay, haben wir das geklärt. Also es gibt quasi verschiedene Module und das wird dann zugeordnet, je nachdem, wie das dann passt, also so in der Art.
Genau, also sie sind aber alle quasi für dieses Flugzeug, exakt für dieses Flugzeug gemacht, angepasst und ja.
Das ist klar. Okay, dann haben wir jetzt quasi den technischen Teil ein bisschen abgehakt. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, warum ist Schnee für ein Flugzeug weniger ein Problem als Eisregen? Also warum?
Du meinst am Boden oder?
Ja, also es ist ja so, dass, ich sag mal, bei Schnee ist die Toleranz relativ groß, bis dann wirklich keine Flugstarts mehr stattfinden können und Landungen, zumindest soweit ich das mitkriege. Und in Kanada war es wirklich so, die haben sich davon eigentlich gar nicht beeindrucken lassen. Die sind da relativ schmerzfrei gewesen. Da sind hier wahrscheinlich die Sicherheitsstandards oder die Erfahrungswerte andere, deswegen macht man das nicht. Aber ich habe das Gefühl, bei diesem Eisregen ist dann doch relativ zügig Schluss. Und meine Frage ist, hängt das damit zusammen, dass die Flugzeuge sich schwerer tun? Oder ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle, dass das Glatteis es fürs Bodenpersonal vor allem gefährlicher macht?
Letzteres auf jeden Fall auch. Du kannst keine Abfertigung mehr machen, weil du kannst mit keinem Gerät dort langfahren. Ja. Oder laufen. Das geht da ja nicht mehr, ne? Ich komme erstmal zum Schnee. Der Schnee ist so, wir fliegen immer mit einem komplett freien Flugzeug los. Also es muss komplett frei sein von irgendwelchem Eis, Schnee oder irgendwas. Ja? Mhm. Das Einzige, was sein darf, ist, auf der Unterseite dürfen bis zu 5 mm Frost sein, also raureif auf der Unterseite, mehr nicht.
Unterseite der Flügel.
Genau, das ist erlaubt, weil das einfach daran liegt, dass der Sprit sehr kalt ist, mhm, und wenn du halt in feuchten Umgebungen bist, dann gibt es da unten halt dann raureif.
Ja. Ja.
Das kann allerdings auch oben drauf passieren, allerdings oben ist der Flügel ablösekritischer. Das heißt, da kann sich die Luft ablösen durch die Rauheit des Eises.
Erklär mal kurz.
Deshalb muss das immer frei sein.
Luft ablösen bedeutet, der Auftrieb funktioniert dann nicht mehr so, wie er soll?
Der oder? Auftrieb kann sich ablösen, ja, genau. Und dann, das nennt man dann Strömungsabriss, darüber haben wir hier schon mal gesprochen, dann fliegt der Flieger nicht mehr. Und das darf natürlich nicht passieren. Ja. Und Schnee lässt sich leichter runterpusten, ja, weil der auch leichter schmilzt. Es ist kein festes Eis, da kann die Flüssigkeit rein, diese Enteisungsflüssigkeit, und dann ist der weg, der Schnee. Ja. Und dann kommt dann noch so eine Anti-Eisflüssigkeit obendrauf, wenn es wirklich Eisungsbedingungen sind, und da kann der Schnee auch nicht gegen ankommen,
wenn es
wirklich ganz, ganz doll
ist. Das
Rote.
Ah, das Rote, das grüne Zeug ist was?
Das grüne ist die Enteisungsflüssigkeit.
Ah ja, okay.
Ja. Oder? Andersrum? Ah, ich kann es nicht genau sagen. Jedenfalls, es gibt zwei verschiedene. Das eine ist grün, das andere ist rot. So, und bei der Schnee ist dann runter. Das ist Punkt Nummer 1. Des Weiteren kannst du den Schnee einfach von der Piste kehren. Ja? Mhm. Den kannst du einfach von der Piste runterkehren und dann entsprechend die Piste chemisch behandeln, und dann kommt der drauffallende Schnee, wird zu Wasser, und Wasser ist kein Problem für uns. Ja? Auch Schnee ist kein Problem, wenn der komprimiert ist. Fahr mal mit dem Auto über Schnee, das geht. Kannst da auch bremsen, das funktioniert. Ja, und du kannst den Schnee auch von den Rollwegen runterkehren. Und dann, wenn der neuer draufkommt, kehrst du ihn wieder weg. Das geht alles, ja. Bei dem Eis ist es so, das ist ja wie eine komplette Schicht. Du musst da mit dem Presslufthammer kommen, um das irgendwie wegzukriegen, ja. Von den Rollwegen. Von der Landebahn, das war in Berlin ja nicht das Problem, weil die ja vorher schon chemisch behandelt war, aber die Rollwege werden in der Regel nicht chemisch behandelt. Also mit irgendwie so Lauge oder sowas in der Art, ne. Und dann kannst du nicht mehr, kannst zwar landen, aber nicht rollen. Und bei den Flugzeugen ist es so, wenn dieses Eis, das landet natürlich genauso, wie es auf dem Boden landet, auch auf den Flugzeugen. Und da hast du dann nicht nur das Problem, dass du das nicht abkriegst, ohne das Flugzeug zu beschädigen, sondern, also da kommst du mit diesen Flüssigkeiten nicht mehr umher. Ja, das funktioniert nicht mehr, weil es einfach dann, die läuft dann ab, die Flüssigkeit, weil das halt so extrem glatt ist. Das ist das sogenannte klare Eis, wo du durchgucken kannst. Und dann hast du auch noch ein Gewichtsproblem, weil das dann wirklich echt auch Tonnen werden, die sich an so einem Flieger ansammeln. Und wie gesagt, wir dürfen nicht mit Eis auf dem Flugzeug starten. Ist verboten. Dürfen wir nicht machen.
Okay, alles soweit verständlich und nachvollziehbar. Jetzt kannst du mal bitte eine These von mir bestätigen oder für dämlich erklären. Ja, das ist, weil ich habe gesagt, theoretisch, wenn das Flugzeug Schub mit den Triebwerken kriegt, müsste es ist ja eigentlich so sein, dass die Reifen nicht durchdrehen können in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht so wie beim Auto, du gibst Gas, die Reifen drehen durch und es bewegt sich nichts, sondern eigentlich müsste ja durch den Schub das quasi ganz normal trotzdem funktionieren, es sei denn du, ja.
Ja, ja, das ist richtig, aber um die Kurve musst du ja trotzdem lenken
können. Ja, das ist klar. Aber prinzipiell tut sich
ist das so, genau. Nicht, also genau, aber du musst auch bremsen können, und bremsen ist ohne Reifen nicht möglich.
Nee, das ist,
Genau.
Wobei, aber wenn du Umkehrschub hast, na gut, da reicht
kannst
dann nicht.
Du, Ist richtig, aber du kannst ihn nicht bis zum Stillstand nehmen. Ah, also okay. Quasi nicht, also das ist nur im Notfall erlaubt, den Umkehrschub bis zum Stillstand zu verwenden.
Weil du aber
weil es auch eine Gefahr für umliegende Leute ist und Flugzeuge und auch, weil du natürlich Dreck einsaugen kannst durch den Umkehrschub.
Weil du aber gerade Gewichtsproblem sagtest, dazu ein kleiner witziger Ausflug noch in meinem Flug hierher sozusagen.
Ja.
Da mussten wir ein bisschen später, also was heißt später starten, wir sind quasi trotzdem on time gewesen, aber hatten noch so ein bisschen Issues, weil die Ansage war...
Gesundheit.
Weil die Ansage war, wir haben jetzt ein Problem, wir haben ein größeres Flugzeug spontan bekommen, als wir eigentlich bestellt hatten. Das heißt, wir müssen jetzt das Gewicht noch ein bisschen ausgleichen und den Leuten noch ein bisschen umsetzen. Das war sehr witzig, weil das hatte so ein bisschen was von Reise nach Jerusalem oder sowas. Also da gab es da wirklich Leute, die sind dann quer durch den Flieger nochmal und mussten sich irgendwo anders hinsetzen. Mich hat es nicht getroffen, zum Glück. Ich durfte da sitzen bleiben. Aber da musste ich gerade dran denken, weil du sagst, das Gewichtsproblem, also das Balancing musste da bei uns auch nochmal nachgeholt werden.
Auf jeden Fall, also, ja.
Aber was ist denn?
Also, es gibt noch tausend andere Faktoren quasi zu Glatteis. Ich könnte jetzt auch erklären, wie es kommt, also wie Blitzeis entsteht, aber das wissen die meisten ja.
Aber dazu tatsächlich mal eine Frage. Warum muss das Balancing stimmen? Hat das mit dem Abheben zu tun? Hat das was mit dem Treibstoffverbrauch zu tun? Also, sagen wir mal, dumm gefragt, was kann passieren, wenn das nicht vorher gemacht wird? Kommt der Flug dann nicht hoch oder?
Es gibt dann eventuell kommt es nicht hoch, aber vor allem ist es eins, es gibt Steuerbarkeitsprobleme. Also es ist so, die ganzen Flächen, die ganzen Steuerflächen, die funktionieren alle mit Luftkraft. Hm. Ja, das heißt, es hängt auch davon ab, wie groß die Steuerflächen sind, die ganzen Ruder, wie stark am Ende quasi die Kraft ist, die auf das Flugzeug ausgeübt wird. Ja, die sind quasi so gebaut, je größer so eine Steuerfläche ist, desto mehr Kraft kann sie ausüben, desto größer ist die Steuerkraft, okay? Und die sind natürlich nicht unendlich groß gebaut, weil das Gewicht kostet, weil es Strukturprobleme gibt, sondern quasi genau so groß gebaut, dass sie das Flugzeug in einem gewissen Rahmen, der genau definiert ist, steuern können. Das hat was quasi mit Hebelgesetzen zu tun. Es gibt einen Schwerpunkt. Und da das Flugzeug ja nicht am Boden steht, sondern in der Luft ist, ist es dreidimensional beweglich. Also nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und quasi dann noch diese Querbewegung, diese Drehbewegung, diese Links-Rechts-Drehbewegung. Und wenn du jetzt das Flugzeug außerhalb dieser definierten Schwerpunktsgrenzen bringst, also wo der Schwerpunkt sein darf, ja, wenn du mehr Leute vorne sitzen hast, ist der Schwerpunkt mehr weiter vorne des Flugzeugs. Wenn du mehr Leute hinten sitzen hast, ist der Schwerpunkt weiter hinten. Dann kann es eventuell sein, dass der Hebelarm kombiniert mit der definierten Kraft, für die das Flugzeug gebaut ist, dass die Steuerfläche erzeugen kann, nicht ausreicht, um das Flugzeug gescheit steuern zu können. Ja, weil der Schwerpunkt zu weit hinten ist, ist der Hebelarm zum Beispiel von dem Ruder, was ganz am Ende des Flugzeugs ist, ja, ist dann zu kurz. Und die Kraft, die dieses Ruder ausüben kann, reicht in Kombination mit dem Hebelarm nicht aus, um das Flugzeug entsprechend so zu rotieren, dass es starten kann.
Okay, verstanden. Vielen Dank für die Erklärung.
Ja.
Und das heißt aber, wie findet ihr raus, ob das passt? Ist das quasi mit Gewichts, also hat da jeder Sitz eine Waage oder wie, also das wird euch ja wahrscheinlich irgendwie angezeigt. Ich gehe nicht davon aus, ihr rechnet das pro Platz nach, sondern das wird irgendwie ja wahrscheinlich eine Automatik geben, die euch das in irgendeiner Form sagt, das passt oder das passt nicht.
Es gibt ein Standardgewicht pro Passagier und dieses wird quasi dann genutzt und das ist hinreichend genau.
Aber also das heißt aber, der Flieger sagt euch nicht, ob das jetzt passt oder nicht, sondern ihr müsst das vorher selber so zurechtsetzen, dass es...
Wir müssen das dem Flieger sagen, genau. Aber das machen wir nicht selber, sondern das machen in der Regel die sogenannten Load-Control-Abteilungen, die dann quasi sehen, okay, der Flieger ist in den Grenzen oder nicht, wir beladen es quasi genau so und geben das dann ein in das Computerprogramm und es wird quasi vorher gesagt, wo was hin soll an Fracht und an Gepäck und quasi wo die Leute sitzen, weiß das Programm auch. Und dann kann es halt sein, dass das Programm sagt, nee, das passt nicht, hier müssen noch sich ein paar Leute umsetzen. 3 oder 4 reichen meistens schon.
Krass. Also ich meine, bei so einem A320, A321 ist das ja noch relativ übersichtlich, aber wenn ich mir vorstelle, so bei einer 747 oder bei einem A380 das machen zu müssen, da gehört schon auch wahrscheinlich dann 4 Rechnerei dazu, das am Ende dann auch alles
so zu platzieren. Aber das macht das Programm, das ist überhaupt kein Problem heutzutage. Ja.
Gut, Herr Stett, da haben wir es doch schon fast.
Ich habe heute sehr viel geredet, ja. Das aber wahrscheinlich, weil du mal wieder geflogen bist, ne?
Ja, ne, das ist ich finde das irgendwie cool, dass wir immer auch mal solche Folgen haben, wo du so breit auch erklärst und auch für Dumme erklärst, also für Dumme wie mich, für Nichtswissende, wie das so funktioniert. Ich habe trotzdem eine Frage an dich, Herr Stett, die ist halt ein bisschen anders. Drei Dinge, die dir egal sind.
Das ist wirklich, das ist eine äußerst gescheite Frage. Weil, wenn das mir egal ist, muss ich erstmal drauf kommen. Ja? Da müsste man eigentlich was vorschlagen. Ich müsste kategorisieren, ob es mir egal ist oder nicht. Ja. Das hat bestimmt einen Anlass.
Nee, mir ist neulich so aufgefallen, man macht sich über viele Dinge Gedanken und über manche Dinge gar nicht. Also, es gibt ja Leute, die sind so politikverdrossen, denen ist Politik egal, was ich gar nicht so gut finde. Aber sowas in der Richtung, also die sagen, es ist am Ende eh alles, es ist alles dasselbe, was da regiert, so nach dem Motto. Oder es gibt auch Leute, denen ist, keine Ahnung, das Wetter egal, zum Beispiel. Die machen sich immer eine schöne Zeit, denen ist das Essen egal. Also, weißt du, so, es gibt Dinge, wir machen uns als Menschen ja viele Gedanken, aber es gibt so bestimmte Bereiche, da haben wir, glaube ich, alle so den Punkt, wo wir sagen, nee, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Also das stört mich nicht, damit habe ich vielleicht auch keine Berührungspunkte. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, mir ist Olympia egal, was ja gerade läuft, ja. Die Olympischen Winterspiele.
Ja. Ja, mir ist Fußball egal.
Ja, sehr gut, das hab ich eigentlich
also kommen sehen. Also das hast du kommen sehen, ne?
Ja, ja.
Okay. Ja, also sagen wir mal so, mir ist der meiste Sport egal. Ja. Das kann ich wirklich mal zusammenfassen. Ich sage aber extra der meiste Sport, weil ein paar Sachen, die interessieren mich quasi saisonal schon. Was ist mir auch egal? Ich versuche ein bisschen noch Musik zu finden, aber in der Musik gibt es kaum Sachen, die mir egal sind. Da kann ich nur sagen, mir ist egal, welche privaten Vorlieben die Musizierenden haben. Ich sag mal auch das relativ allgemein zusammengefasst. Quasi sozusagen, wie sie sich ernähren, wie viel Sport sie machen, was sie für eine sexuelle Neigung haben, wie oft sie zum Friseur gehen, all diese ganzen Dinge, was sie anhaben, das ist mir alles egal.
Also dich interessiert die musikalische
Qualität.
Dich interessiert ja. Die Musik, aber nicht der Mensch. Also nicht so wirklich der Mensch dahinter. Also die Transparenz sozusagen, die man heutzutage ja überall hat, dass dann aus allem eine Story gemacht wird und so. Ja,
ich sag mal, die erwartet wird. Ja. Die viele erwarten, die interessiert mich nicht. Es geht mir schon nahe, wenn quasi Leute persönliche Schicksale haben. Aus Empathie geht mir das nahe, aber nicht, weil ich sage, dass ich habe einen Anspruch darauf, das zu wissen.
Also du bist Empath, aber kein Voyeurist. Vielleicht kann man es so
zusammenfassen. Ich denke mal, so kann man es zusammenfassen.
Ja. Genau. Ist aber interessant, dass du das sagst, weil es gibt tatsächlich Musikrichtungen, die stören mich nicht, dass es sie gibt, aber sie sind mir völlig wurscht. Also dann habe ich keine.
Okay.
Also, dazu gehören so Sachen wie, keine Ahnung, Techno oder Schlager. Ich finde das okay, dass es das gibt. Mit Schlager habe ich noch mehr Berührungspunkte als mit Techno zum Beispiel. Ich gönne jedem den Spaß, den er mit der jeweiligen Musikrichtung hat, aber es spielt in meinem Leben eigentlich nicht wirklich eine Rolle.
Also ja,
das wäre mir zum Beispiel egal.
Mhm. Mhm. Mir ist es auch egal, wie viele. Nee, ist mir nicht egal. Ich kann es nicht sagen. Sorry, ich darf es nicht sagen. Ich sage, was ich jetzt sagen wollte, aber es ist mir nicht egal. Und zwar, ich wollte sagen, wie viele Wiesen und wie viele Städte an diesen Wiesen im Carcassonne-Spiel sind von meinen Gegnern.
Das ist so Special Interest, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Das ist mir aber nicht egal, weil es war mir eine Zeit lang egal, aber mittlerweile ist es mir nicht mehr egal. Schöne Grüße an meine Frau.
In dem Zusammenhang, schöne Spielempfehlung, eigentlich wollte ich werde dann noch was anderes empfehlen, aber Spielempfehlung, Cabo unbedingt mal spielen, schönes Spiel,
gutes
Spiel,
macht Spaß. Haben wir das nicht zusammen gespielt?
Wäre möglich. Nee,
haben wir nicht.
Nee, aber nicht als ihr da wart, glaube ich. Nein,
nicht
als ihr da wart. Genau, aber dann hast du ja schon drei Sachen.
Nee, zwei habe ich, weil die dritte Sache ist mir ja nicht egal.
Ach so, ja.
Ja, doch, ich kann noch eine dritte Sache sagen. Mir sind Löcher in Klamotten egaler, als es mir sein sollte. Ja, also es ist mir in der Regel wurscht, ob ich Löcher in meinen Klamotten habe, ja. Aber ich weiß, dass es vielen nicht egal ist und deshalb versuche ich ein bisschen drauf zu achten.
Also,
im Gegenzug ist es mir auch egal, ob in der Kleidung von anderen Menschen Löcher sind.
Ich wollte gerade sagen, wobei man ja einschränken muss, dir ist es nicht egal, dass den Leuten nicht egal ist, dass in deiner Kleidung Löcher sind.
Das ist mir nicht egal, genau. Aber okay. Dass in meiner Kleidung Löcher und in der von anderen Löcher sind, ist mir völlig wurscht.
Das ehrt dich. Das finde ich auch tatsächlich.
Ich sage also, natürlich hier nur Sachen, die mich ehren.
Ja, natürlich. Man muss ja wissen, wie man sich präsentiert aus.
Genau.
Witzigerweise ist das aber ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Weil ich glaube, wenn man dieses Stadium der, ich sag mal, Freiheit erreicht hat, dass einem das eigentlich wurscht ist, was für, also ich bin jetzt auch keiner, der wahnsinnig Wert auf irgendwie Markenklamotten oder so legt. Es gibt Marken, die finde ich schön, deswegen kaufe ich mir die, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss damit andere beeindrucken, sondern weil sie, erstens, weil sie mir passen. Ich habe ja einen Körperbau, der ist, sagen wir mal, jetzt nicht so 0815. Da sprechen wir über dicke und kurze Beine und über einen etwas, sagen wir mal, kürzeren Rumpf. Dementsprechend passt da jetzt auch nicht alles so von der Stange einfach drauf. Und da passt es aber. Und weil ich es einfach irgendwie selber schick finde. Aber so ansonsten ist mir das, so Statussymbole sind mir völlig wurscht geworden in den letzten Jahren. Mir ist das, also ein Auto ist mir scheißegal geworden. Früher fand ich das total geil, ein Auto zu haben. Und auch, ich habe ja damals, ist ja vielleicht kein Geheimnis, bin damals ein 1er BMW gefahren, bin ich sehr gerne gefahren, war ein schönes Auto. Aber das, also, nee, irgendwie momentan, das ist mir alles Schnitte.
Wir haben ja auch ein paar Sachen erlebt, wo man merkt, dass andere Sachen mehr erzählen.
Ja, das ist wohl richtig.
Das muss man vielleicht dazu sagen. Ne?
Ich sag mal so, ich glaube, im Laufe eines Lebens ist es gesünder, wenn es sich von dem einen in unsere Richtung entwickelt, möglicherweise.
Von dem, was du vorher gesagt hast, in dem wir jetzt sind.
Genau.
Es soll sich auch noch viel entwickeln, definitiv. Aber es ist, glaube ich, die Richtung ist richtig.
Glaube ich
jetzt mal sagen.
Dann habe ich auf jeden Fall, danke für die drei Dinge, noch eine Empfehlung mitgebracht, noch eine andere Empfehlung. Ich wollte, also Cabo bin ich losgeworden, dank deiner Carcassonne-Anregung. Wenn du jetzt noch irgendwas Großes hast, wäre jetzt die Möglichkeit dazu, es loszuwerden?
Naja, ich wollte nur den Leuten versprechen, dass es vielleicht in den nächsten Folgen wieder ein bisschen mehr Musik geht. Diese Folge war sehr flugzeuglastig. Es hat mir aber auch mal gefallen.
Ja, ich
meine, es ist ja schön, wenn du so Fragen auch an mich hast, die du vorbereitet hast. Es ist ja auch schön, weil wir bereiten, das kann man nochmal sagen, wir bereiten ja sonst nichts vor. Das ist ja auch so.
Ja, also ein bisschen was habe ich schon.
Also du da. Schon, aber ich nicht.
Damit das hier nicht ganz in Schweigen ausartet, falls wir jetzt beide nicht weiter wissen, sondern so ein, zwei Themen habe ich mir schon immer aufgeschrieben. Unter anderem, also ich merke, ich werde auch vergesslicher, weil die Sachen, gerade wenn wir ein bisschen länger Zeit haben, wo wir nicht aufnehmen, also wenn wir zum Beispiel Sonntag aufnehmen und dann erst wieder Sonntag aufnehmen und mir Montag irgendwas passiert, das merke ich mir einfach nicht bis Sonntag.
Ich muss mir das auch aufschreiben.
Meine Empfehlung der Woche ist ein Film. Ich hatte nämlich die große Freude, vergangenen Sonntag oder schon vor zwei Wochen, oh Gott, in eine Filmpremiere gehen zu dürfen. Und zwar in die Filmpremiere Triegel trifft Cranach. Da geht es um Maler Michael Triegel, der den Naumburger Hochaltar gemalt hat, wobei das nur halb stimmt, denn die Flügeltüren waren von Lukas Cranach noch erhalten geblieben und er hat quasi das Mittelteil und das unten drunter und hinten dran neu gemalt. Und da gab es ganz großen Terz, weil die UNESCO quasi gedroht hat, wenn der stehen bleibt, der Altar, dann verliert der Naumburger Dom das Weltkulturerbesiegel und das war ein ewiges Hin und Her. Den Film hat Akzentus produziert. Ich bin normalerweise kein Fan von, ich sag mal so, Kunstdokumentationen, weil mich holt das in der Regel nicht so ab. Diese fand ich aber sehr, sehr gut. Nicht zuletzt, weil wir mit Amakot auch eine gewisse Verbindung zu Michael Triegel haben. Unter anderem hat er für unser Cover Maria von unserer Maria-CD uns in sein Atelier gelassen, was ein sehr persönlicher Zug ist eines Malers. Ja, also das dürfen jetzt nicht so wahnsinnig viele. Und überhaupt ist er eine sehr interessante Persönlichkeit. Einerseits recht konservativ in vielen Ansichten, aber unfassbar bewandert, belesen, gebildet. Ich habe aus Scherz gesagt, trifft nicht quasi die Definition des alten weißen Mannes, sondern für mich ist es mittlerweile ein älterer, weiser Herr. Ja? Also es ist wirklich ein schöner Film, dieses Auf und Ab mit diesem Alter. Ne? Er wird begleitet über den kompletten Prozess, wie er den malt und auch wie er sich das vorstellt. Und dann gibt es immer wieder auch Momente, wo man im Kino lachen kann, weil da holt er sich dann beim Metzger seines Vertrauens zwei Schafköpfe, ja, weil er die mit auf das Bild bringen will. Und guckt sich das so an und so. Ach ja, schön, die sind jetzt beide so schön, da weiß ich jetzt gar nicht, welchen ich nehmen soll. Also so skurrile Momente gibt es dann auch in dem Film. Es ist wirklich, wirklich herrlich. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ein toller Film, Triegel trifft Cranach. Läuft auf jeden Fall im Passagekino, ich weiß gerade nicht wo noch, aber findet man sicherlich in vielen Kinos in Deutschland. Solltet ihr dem über den Weg laufen, traut euch das, das lohnt sich, finde ich. Ich habe es nicht bereut, reingegangen zu sein.
Ich möchte noch eine Sache erzählen. Vielen Dank erstmal für die Empfehlung. ist mir gerade noch eingefallen, weil doch eine Sache, ich bin gerade die Tage der Woche durchgegangen, doch sehr besonders war. Und zwar, es hat sich am Mittwoch ein Kreis geschlossen. Und zwar ein sehr, sehr großer Kreis. Zumindest ein Teil dieses Kreises hat sich geschlossen. Ich habe ja gesagt, wo ich war jetzt die letzten Tage beim Fliegen und bin dann an dem letzten Tag, das war Mittwoch, aus Frankfurt nach Hause gekommen und habe abends in der Thomasschule eine Probe geleitet mit dem Collegium Thomanum, weil ich ich habe gerade unseren musikalischen Leiter mal vertreten, weil es halt, manchmal ist das ja so, dass man da vertreten werden muss. Und wir haben geprobt das Kyrie, das zweite Kyrie aus der Hamollmesse, das ist die Nummer 3 aus der Hamollmesse. Ein Stück, was wir beide sehr, sehr gut kennen und was man als Thomaner natürlich auch sehr gut kennt. Und ich habe auch viele Konzertreisen in Erinnerung mit diesem Werk. Ich verbinde überhaupt mit diesem Werk sehr viel, unter anderem auch mein Wunsch, Pilot zu werden und viel unterwegs zu sein. Und dann kommt ich quasi von diesem Beruf, ich war auch noch in Uniform, ich habe mich ein bisschen quasi gedowngraded, so ein bisschen, weil ich da jetzt natürlich nicht so rumprotzen wollte, weil das auch irgendwie nicht dran ist in dem Moment. Ja. Und da habe ich diese Probe geleitet und da hat sich für mich wirklich ein sehr großer Kreis, der wirklich sehr, der ist ja auch langatmig gewesen, hat sich an dieser Stelle geschlossen. Und das hat mich sehr bewegt und es hat mir sehr große Freude gemacht, die Probe zu leiten, weil es auch gut funktioniert hat. Mal abgesehen davon, dass es schön für mich war, war es auch musikalisch, es hat nach vorne geführt und das ist ja das Wichtigste in der Probe. Ne? Und es hat Spaß gemacht, für auch den anderen, das ist schön.
Das ist wirklich sehr schön, dass du das teilst. Wo du es jetzt gerade sagst, fällt mir noch was ein, was ich auch unbedingt mit dir und euch teilen wollte, weil es passt zu dir und zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Ich werde im Bachfest dieses Jahr zusammen mit Rudolf Lutz musizieren, am 20.06. Und dieser wird das Lufthansa-Orchester dirigieren.
Wirklich jetzt?
Ja, ja.
Ich werd bekloppt. Wann? Am 20.06.?
Am 20.06., ja.
Ich werde irre. Das ist ja richtig geil.
Das passt, fiel mir jetzt gerade ein, als du das quasi aus der Richtung erzählt hast,
Was wird denn da musiziert?
BWV 21. Ich hatte viel Bekümmernis. Passt ja auch ein bisschen.
Auch das schließt auch noch einen Kreis, weil dieses Werk wurde 2022 zur Beerdigung von Johannes aufgeführt, by the way. Ja. Na gut, also viele Kreise, die hier geschlossen werden. Ich bin gespannt, was du noch darüber erzählen willst. Wir haben jetzt beide, sind von unseren Familien herzlich eingeladen, so langsam zurückzukehren, habe ich festgestellt.
Ja, genau.
Sowohl du als auch ich und den werden wir jetzt natürlich auch nachgeben.
Es kam gerade der Hinweis, dass dieser Tag auch noch andere Dinge beinhalten soll. Ja, ja, genau.
Ja, genau.
Ich habe noch einen kurzen Heinz heute, dass er nicht so lange sitzen müsste, nachdem der letzte ja relativ lang war. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder dabei gewesen seid und freuen uns hoffentlich nächste Woche. Schauen wir mal, wir sind guter Dinge, dass wir irgendwie nach Indien eine Verbindung hinkriegen. Wir geben unser Bestes, ihr wisst es, ansonsten seid uns nicht sauer. Wir tun, was wir können und manchmal sogar mehr. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
Wünsche ich euch auch und wie immer, denkt dran, 24 Stunden wie frisch geduscht Gefühl.
Ihr hört heute von Heinz Erhardt aus seinem Buch Klassisches das Gedicht oder beziehungsweise den Vers Ihr Drang. Für das Theater schwärmt sie schon seit ihrem 12. Jahre. Da sah sie nämlich Romeo von W. Shakespeare. Und weil ihr Drang zur Bühne groß wie der Himalaya, drum kauft sie sich für 2,10 Mark das Buch Die Bühne Maya.
Oh Gott.
In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so. Raketengute.